Einen schönen guten Morgen. Es ist schön, mal wieder in Mademühlen zu sein. Ich freue mich darüber. Und ich möchte zuallererst herzliche Grüße überbringen von Ihrem, von eurem ehemaligen Pastor Manfred Aibach. Wir waren gestern zusammen, waren zusammen unterwegs. Leider war der Anlass nicht so erfreulich. Wir waren zu einer Beerdigung in Heidelberg. Manche haben es vielleicht mitbekommen. Fritz Weidemann ist heimgegangen vor 2 Wochen, wurde gestern beerdigt. War eine sehr große Feier in der Gemeinde Heidelberg, die er ja aufgebaut hat, auch Garmisch-Partenkirchen. Manche unter uns werden das sicherlich wissen, kennen vielleicht die Geschichte. Dort waren wir also gestern gemeinsam und ja, es war irgendwie auch eine ganz besondere Beerdigung, wie ich sie so in der Form, glaube ich, auch noch überhaupt nicht erlebt habe. Fritz Weidemann hatte nämlich die Predigt für seine Beerdigung selber verfasst. Das ist Fritz Weidemann, ich kenne ihn sehr, sehr gut. Ich muss sagen, der war ein sehr enger Freund von mir. Von daher schmerzt es mich schon auch sehr, der Tag gestern, aber es war auch ein Tag der Hoffnung, der Freude, der Dankbarkeit und ja, so sind wir also gestern gemeinsam unterwegs gewesen. Heute Morgen Thema, wie können wir Weihnachten neu erleben? Weihnachten. Wenn ich in der Weihnachtszeit, in der Vorweihnachtszeit von unserem Wohnort Frohnhausen nach Dillenburg fahre, dann sehe ich so ungefähr dieses Bild vor mir. Man sieht den Wilhelmsturm, das ist das Wahrzeichen von Dillenburg, so das Überbleibsel des ehemaligen großen Schlosses, was dort stand. Da bin ich immer wieder beeindruckt, wenn ich mir vorstelle, was dort mal für ein fürstliches, großes Schloss gestanden hat. Aber das ist Geschichte. Der Wilhelmsturm, das Wahrzeichen. Besonders am Wilhelmsturm ist, er hat diese 4 kleinen Ecktürmchen. Und normalerweise werden dann in der Adventszeit auf diesen 4 Ecktürmchen so schöne Adventskerzen, also so große Kerzenleuchter aufgestellt. Und jeden Sonntag leuchtet dann eine Kerze mehr auf diesem großen Adventskranz, bis dann eben am 4. Advent alle Kerzen erleuchtet sind. Leider fällt dieses Bild in diesem Jahr aus, das ist sehr schade. Wir haben Verständnis, es geht um Energiesparen. Aber vielleicht wird es nächstes Jahr wieder so sein und vielleicht hat es manch einer von uns auch schon mal selber so gesehen. Ich jedenfalls freue mich immer an dem Bild, an diesen Adventskerzen. Ich freue mich über die Erinnerungen, an die Bilder, die es in mir, in meinen Gedanken, in meinem Herzen hervorruft. Gefühle, Erinnerungen an Advent und an Weihnachten, ein Fest, das wir jedes Jahr wieder neu mit Freude und Dankbarkeit feiern. Wie geht es dir mit solchen Symbolen, mit solchen Erinnerungen an Weihnachten? In der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, auch dort im benachbarten Kreis Bietenkopf, in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, gab es natürlich auch einen großen Weihnachtsbaum. Hier steht ja auch ein stattlicher, schöner, großer Weihnachtsbaum. Und wenn ich an den Weihnachtsbaum in unserer Gemeinde denke, dann habe ich so, wenn ich mich als Kind zurückerinnere, das Gefühl, dass der noch größer war. Aber das war wahrscheinlich nur das Gefühl, was man als Kind hatte. Jedenfalls ein richtig großer, prächtiger, schöner Baum, viel größer als der, den wir zu Hause hatten. Und es war immer ein Schauspiel, wenn dann an Weihnachten dieser Baum, wenn die Kerzen angezündet wurden, das waren ja noch so richtige Wachskerzen, die viele unter uns auch noch kennen. Und ein Mitarbeiter der Gemeinde brauchte einen langen Stab, wo dann an der Spitze eine Wachskerze auch befestigt war, um dann auch die oberen Kerzen entzünden zu können, bis dann schließlich der ganze Baum in seinem schönen Schmuck leuchtete, natürlich auch mit Lametta und Rauschgold, wie man das damals noch so liebte. Heute sieht man das ja nur noch selten. Ja, bis schließlich eben der ganze Baum dann hell erstrahlte, als ein uns allen so vertrautes Symbol von Weihnachten. Und natürlich erinnere ich mich auch an die Weihnachtslieder, die man gesungen hat, die wir gesungen haben, im Gottesdienst, in der Sonntagsschule und an die Krippenspiele mit der Sonntagsschule. Und bei der Weihnachtsfeier der Sonntagsschule gab es nachher natürlich auch die Geschenke, alles ja ganz wichtig. Viele unter uns haben das ganz ähnlich erlebt. Und ich frage, was ist daraus geworden in deinem Leben? Wie ist das heute? Vielleicht sagst du, ach weißt du, das ist lange her. Was du da so erzählst, da kann ich heute nicht mehr so viel mit anfangen. Vielleicht sagst du aber auch, ja, in meinem Leben, da gehört der Glaube an Gott und an Jesus immer noch fest dazu. Oder du sagst, ich weiß gar nicht, warum ich heute hier sitze und den Gottesdienst feiere, denn irgendwie bin ich davon abgekommen, es bedeutet mir gar nicht mehr viel. So ist das also ganz unterschiedlich in unserem Leben. Und ich frage heute Morgen, wie können wir Weihnachten neu erleben? Was müsste geschehen in deinem Leben, in meinem Leben, damit wir Weihnachten neu erleben können? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen. Vielleicht sagst du ja auch, ach, wenn ich doch noch mal so glauben könnte wie damals. Irgendwie war es ja schön, da konnte ich das alles glauben, aber irgendwie kann ich das gar nicht mehr. Oder du sagst, nein, geh weg, das war eine schreckliche Zeit, ich will daran gar nicht erinnert werden. Oder du sagst, ich staune darüber, dass ich auch heute noch auf dem Weg mit Jesus bin und ich kann mir ein Leben ohne den Glauben und damit letztlich auch ohne Weihnachten und all das, was es bedeutet, nicht mehr vorstellen. So unterschiedlich könnte das vielleicht sein in unserem Leben. Weihnachten ist für jeden von uns eine gute Gelegenheit, einmal innezuhalten und nachzudenken, wie ist das eigentlich mit dem Glauben in meinem Leben? Was hält mich ab zu glauben? Und wann hätte das mit dem Glauben vielleicht noch einmal eine Chance bei mir? Was müsste vielleicht passieren, damit ich Weihnachten neu erleben könnte? Ich habe dazu heute Morgen zwei Fragen mitgebracht, über die wir gemeinsam nachdenken wollen. Erstens, was hat dich vielleicht weggebracht vom Glauben? Und zweitens, was gewinnen wir, wenn wir neu Glauben wagen? Die erste Frage, was hat dich vielleicht weggebracht vom Glauben? Ein paar mögliche Antworten dazu. Da ist einmal die Befreiung von einem falschen Gottesbild. Die Leute sagen über unsere Gegend hier an Lahn und Dill und im angrenzenden Westerwaldgebiet, das ist eine fromme Gegend. Und das stimmt ja irgendwie auch. In Frohnhausen, wo wir wohnen, ein Dorf mit etwas mehr als 3000 Einwohnern, da gibt es 9 verschiedene Kirchen, Freikirchen, christliche Gemeinschaften. 9. Und das ist ja keine Ausnahme hier in unserer Region. In vielen Dörfern ist das Verhältnis nicht viel anders. Das heißt, christliche Gemeinschaften, Glaube, Jesus, all diese Dinge gehören für viele Menschen, die in unserer Region leben und aufgewachsen sind, irgendwie von Kindesbeinen an mit dazu. Und ganz viele von uns kennen eben das christliche Leben von Kindesbeinen an. Doch was verbinden wir damit? Viele haben sehr früh in ihrem Leben zwei oberste Gebote gelernt. Erstes Gebot, du musst. Zweites Gebot, du darfst nicht. Du musst dich bekehren. Du musst in den Gottesdienst. Du musst in den Kindergottesdienst. Du musst immer brav sein. Du musst, du musst, du musst. Und das andere, du darfst nicht ins Kino gehen. Du darfst nicht in die Wirtschaft gehen. Du darfst keine falschen Freunde haben. Du darfst keine Hosen anziehen. Wahrscheinlich für die Jüngeren unter uns wissen gar nicht, wovon ich da rede. Die Älteren wissen das sehr wohl. Du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Viele, die das erlebt haben, wissen, was ich damit meine. Solche Regeln und Gebote haben bei vielen Menschen genau das Gegenteil von dem bewirkt, was vielleicht mal gemeint war. Anstatt den Glauben an Jesus als etwas Schönes und Frohmachendes und Befreiendes zu beschreiben, haben diese Gebote den Glauben zu einer Gesetzesreligion gemacht. Sie haben ein falsches Gottesbild in den Köpfen und Herzen vieler Menschen geprägt. Gott, der Spielverderber Gott, der uns nichts Schönes gönnt, der Gott, der die Lieben belohnt und die Bösen bestraft, ein Gott, vor dem man immer irgendwie Angst haben muss, ein Gott, bei dem man nie so richtig weiß, wo man dran ist, wo man nie so weiß, was hat er jetzt wieder für Gedanken über mich, wo ich wieder nicht gut genug bin, wo ich wieder in seinen Augen Falsches mache. Ich muss gestehen, ich habe es selber in meinem Leben nicht so erlebt, zumindest nicht so ausgeprägt. Bin dankbar für viel Positives, was ich auch vom Elternhaus her aufgenommen habe, aber ich habe doch in vielen Gesprächen, gerade auch hier in unserer Region, immer wieder Menschen getroffen, die mir erzählt haben, dass das Ganze für sie schlimm war, dass sie das alles als einen wahnsinnigen Druck erlebt haben und dass da eine ungeheure moralische Keule immer geschwungen wurde und was das in ihren Köpfen und Herzen bewirkt hat, dass sie überhaupt nicht mit positiven Gedanken daran denken können. Solche falschen Gottesbilder sind eben tief drin in den Köpfen und in den Gefühlen vieler Menschen. Und ich weiß nicht, vielleicht auch von dem einen, der einen oder anderen unter uns. Ja, und dann kam die Zeit, da war das alles für dich nur noch alt und überholt und irgendwie von gestern. Du wolltest das einfach nicht mehr mitmachen und du hast den Glauben verloren, hast ihn vielleicht abgelegt, wie man einen alten Hut zur Seite legt. Und vielleicht verbindet sich das bei dir auch noch mit ganz schmerzlichen Erfahrungen mit Menschen. Auch das kann bitter sein, auch das kann tiefe Spuren hinterlassen, Enttäuschungen mit Menschen, Zurückweisungen. Und vielleicht war es auch nur die äußeren Formen und die Lieder von gestern, die dich abgestoßen haben, und das war's dann. Menschen, die das so erlebt haben, die brauchen erstmal nicht eine Bekehrung, sondern die brauchen erstmal eine Entkehrung, eine Abkehr von dem, was da in ihrem Leben so an schiefen Vorstellungen und Bildern sich tief eingegraben hat. Dass man das erstmal beiseite legen muss, um neu zu hören, was bedeutet das Glaube? Was ist eigentlich die Schönheit von dem, was Gott mir da anbietet und was er mir zeigt? Befreiung von einem falschen Gottesbild. Vielleicht sind es zweitens intellektuelle Zweifel. Jeder junge Mensch und wahrscheinlich auch jeder Ältere erlebt das irgendwann in seinem Leben. Man fängt an nachzudenken, wie ist das eigentlich mit dem, was man da so in der Schule lernt zu manchen Themen und Fragen und was ich da vielleicht so aufgenommen habe vom Elternhaus her, vielleicht auch von Sonntagsschule her. Wie passt das irgendwie zusammen? Wie ist das eigentlich mit dem Schöpfungsbericht der Bibel und mit dem, was Biologie und was andere Naturwissenschaften lehren? Wie bringe ich das irgendwie zusammen? Passt das irgendwie? Ich weiß noch gut, wie diese Fragen auch durch meinen Kopf gegangen sind. Wie ich mich mit diesen Fragen auseinandersetzen musste. Zum Glück hatte ich Menschen, die mir geholfen haben, mit diesen Fragen irgendwie umzugehen. Und auch Bücher haben mir geholfen, die mir einen Weg gezeigt haben, die mir geholfen haben zu einem neuen Verständnis. Ich habe gelernt, den Schöpfungsbericht mit anderen Augen zu lesen, wirklich zu erkennen, zu lesen, was Gott mir hier sagen will. Aber auch das Ganze in ein Verhältnis zu bringen zu dem, was ich von Naturwissenschaften her gelernt habe, ohne zu sagen, ja, das ist ja alles böse und jetzt der Glaube, das, der ist jetzt richtig. Ich weiß, es gibt Christen, die lösen es auf diese Weise, ich will das gar nicht kritisieren. Für mich war das nicht der Weg, aber manches jedenfalls hat mir geholfen und ich habe zu einem neuen Verständnis gefunden. Aber es gibt auch Fragen, da muss ich bekennen, da ringe ich bis heute damit, die richtigen Antworten zu finden. Wenn ein Amokfahrer in eine Menschenmenge fährt und viele unschuldige Menschen werden von einem auf den anderen Augenblick aus dem Leben gerissen, dann fragt man, Herr, warum? Warum geschieht das Menschen, die überhaupt nichts damit zu tun haben? Oder wenn wir die Bilder sehen aus Kriegen, wo unschuldige Menschen auf schreckliche Weise ums Leben kommen, dann geht die Frage auch irgendwann mal durch unseren Kopf, Herr, warum und warum lässt du das zu? Und manchmal geht das hin bis zu der Frage, ja, gibt es eigentlich wirklich einen Gott? Was spricht eigentlich dafür? Und was spricht möglicherweise dagegen? Der Zweifel ist die dunkle Kehrseite des Glaubens. Und ich muss sagen, ich kenne durchaus viele Christen, die haben schon mit Zweifeln zu kämpfen gehabt. Wo der Glaube ist, da ist immer auch der Zweifel als die Kehrseite mit dabei. Am 10. April 2019 ging ein Foto um die Welt. Es war dieses Foto, was wir hier vorne sehen. Zum ersten Mal war es Astrophysikern gelungen, eine Fotoaufnahme von einem schwarzen Loch zu machen. Es mag Leute unter uns geben, die vielleicht damit jetzt nicht so anfangen können, was ist denn ein schwarzes Loch? Nun, ich will es mal versuchen, einfach auszudrücken. Ein schwarzes Loch meint eine Ansammlung von wahnsinnig vielen Sternen und Himmelskörpern in einem unwahrscheinlich fernen Bereich im Weltall. Tausende, vielleicht Millionen von Lichtjahren von uns entfernt. Und eine ungeheure Ansammlung von Sternen und in der Mitte dieser Ansammlung befindet sich eine noch viel dichtere Ansammlung von Masse. Und die Dichte dieser Masse ist so hoch, dass sie eine ungeheure Anziehungskraft hat, eine Anziehungskraft, die so groß ist, dass nicht einmal das Licht entweichen kann. Können wir uns als Laien eigentlich überhaupt nicht vorstellen, dass es so etwas gibt, dass es eine Anziehungskraft von Himmelskörpern gibt, die so groß sein kann, dass das Licht darin gefangen ist. Ja, und so entsteht eben dann ein sogenanntes schwarzes Loch. Und es war eine Sensation, als es Wissenschaftlern gelungen ist, so etwas tatsächlich in einem Bild darzustellen. Ein ungeheurer Aufwand musste getrieben werden, aber es ist gelungen. Einer der Leiter dieses Projektes war der deutsche Astrophysiker Professor Dr. Heino Falke. Er war eine kurze Zeit danach in einer Talkrunde bei Markus Lanz zu Gast. Und es war sehr spannend, ihm zuzuhören. Er hat begeistert und faszinierend erzählt, wie es zu diesem Projekt und zu dieser Aufnahme gekommen ist, wie sie mit Wissenschaftlern buchstäblich in allen Teilen der Welt zusammenarbeiten mussten, weil von ganz verschiedenen Orten in der Welt wurde gleichzeitig eine Aufnahme von dieser Himmelsregion gemacht und diese Aufnahme wurde hinterher am Computer zu einer einzigen Aufnahme zusammengesetzt. Begeistert und faszinierend. Und dabei entstand dieses Bild. In der Runde, in dieser Talkrunde, saß auch der ehemalige Bundesminister Franz Müntefering. Manchen unter uns noch bekannt, war auch mal eine Zeit lang Vorsitzender der SPD in den 2000er Jahren. Und man spürte richtig, wie Franz Müntefering auch gepackt war von dem, was Heino Falke erzählte. Ich habe mal eine Frage, ja, und er sagte, ja, und muss man da nicht irgendwie an einen Schöpfer glauben? Und Heino Falke antwortete und sagte, ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass es mehr Sinn macht, an einen Schöpfer zu glauben, als zu glauben, dass das alles ohne einen Schöpfer entstanden ist. Denn viele entscheidende Fragen kann uns die Physik nicht beantworten. Die Frage etwa, woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was ist der Sinn von dem allem? Warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? Hast du schon mal über diese Frage nachgedacht? Warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? Eine Frage, die uns die Wissenschaft nicht beantworten kann. Und warum gibt es Ordnung und nicht Chaos und vieles andere mehr? In seinem Buch Licht im Dunkeln, schwarze Löcher, das Universum und wir schreibt Heino Falke folgenden Satz. Er schreibt, wer es wagt, über die Grenzen der Physik hinauszufragen, kommt an Gott nicht vorbei. Toll. Wer es wagt, über die Grenzen der Physik hinauszufragen, kommt an Gott nicht vorbei. Intellektuelle Zweifel müssen kein Grund sein, den Glauben an Gott beiseite zu legen. Heino Falke sagt von sich, ich erlebe Gott im Schauen auf Jesus und in der Größe und Schönheit des Weltalls. Ist doch toll. Im Schauen auf Jesus und in der Größe und Schönheit des Weltalls. Da ist alles drin. Und beim Schauen auf Jesus, da wären wir doch wieder bei Weihnachten, nicht wahr? Da geht's doch ganz stark um dieses Schauen auf Jesus, um das Wunder, dass dieser unwahrscheinliche Gott, der das alles geschaffen hat, sich uns zeigt, indem er Mensch wird wie wir. Was hat dich vielleicht weggebracht vom Glauben? Vielleicht auch zerbrochene Hoffnungen und Lebensentwürfe. Das Leben hinterlässt seine Spuren bei jedem von uns. Vielleicht bist du mit großen Hoffnungen ins Leben gestartet, hast einen guten Beruf erlernt, hast früh geheiratet, hast früh Kinder bekommen. Und dann geht alles schief. Dann geht alles in die Brüche. Die Ehe zerbricht. Du stehst allein da mit 2 oder 3 Kindern. Beruflich wird es ungeheuer schwierig. Und du fragst dich, wo ist Gott? Er scheint so weit weg, in solchen Zeiten, in solchen Augenblicken. Er scheint sich überhaupt nicht für all das zu interessieren, was in deinem Leben passiert. Und so gibt es Geschichten unter uns. Vielleicht viele Geschichten, viele ähnliche oder auch ein bisschen andere Geschichten. Und vielleicht ist es für dich die Bestätigung, Gott kann man vergessen. Wenn es Gott gäbe, dann würde er das nicht zulassen. Womit habe ich das verdient? Ich möchte es mal mit einem Bild vergleichen. Das Bild von einem solchen Feuer. Vielleicht warst du mal ein Holzscheit, der in diesem Feuer war. Er glühte, er brannte. Er brannte auch für Gott, für Jesus. Und dann gab es etwas in deinem Leben, was dich rausgekickt hat. Irgendeine Sache, die dich aus der Bahn geworfen hat. Seien das Problem in der Ehe oder was man jetzt alles nennen könnte und was alles noch Gründe sein können. Und dann lagst du da, abseits dieses Feuers, und die Glut wurde immer weniger. Und das Feuer ist immer mehr erloschen. Immer mehr erloschen. Bis am Ende vielleicht nur noch ein verkohlter Rest übrig blieb, wie auf dem kleinen Bild rechts unten daneben. Aber manch einer sagt vielleicht, ja, ich habe das auch erlebt. Ich war auch eine solcher Holzscheit, der im Feuer gelegen hat. Und ich muss sagen, durch Gottes Gnade bin ich es heute noch. Und das hat mich durchgetragen in meinem Leben. Wenn ich diese wärmende Glut, wenn ich diese Beziehung nicht gehabt hätte, wenn ich den Glauben an Jesus nicht gehabt hätte und nicht die Gemeinschaft in der Gemeinde, dann wäre ich zerbrochen in dieser schweren Zeit. Aber das hat mich gehalten, das hat mich festgehalten. Im Psalm 119, Vers 92 betet der Psalmsänger: Wenn dein Wort nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich schier vergangen in meinem Elend. Wir merken, es gibt viele Dinge in unserem Leben, die uns wegbringen können vom Glauben. Und es gibt bestimmt noch einige Gründe mehr, als ich sie hier in der Kürze der Zeit nennen kann. Oder du sagst, um noch eines hinzuzufügen, du sagst nichts von all dem. Du sagst, das ist nicht meine Situation, was du da beschreibst. Mein Leben ist überhaupt nicht schwierig. Ich habe keine Probleme. Ich bin auch nicht an Gott verzweifelt. Ich habe einfach irgendwann aufgehört zu glauben. Und das war's. Aber ich möchte dich heute Morgen fragen, wie wäre es, wenn du Gott eine zweite Chance gibst? Egal, wo du stehst, egal, was in deinem Leben gewesen ist oder nicht gewesen ist, wie wäre es, wenn du Gott eine Chance, vielleicht eine zweite Chance gibst? Und damit stehen wir bei der zweiten Frage: Was gewinnen wir, wenn wir neu Glauben wagen? Auch dazu ein paar Antworten. Ein persönliches Weihnachten erleben. Ein persönliches Weihnachten. Vor 2000 Jahren wurde Jesus in Bethlehem geboren. Lange her, 2000 Jahre her, ganz in einem anderen Flecken dieser Erde. Doch was bedeutet das für mich, für uns? Was bedeutet es für dich? Der Dichter Angelus Silesius hat schon vor langer Zeit gedichtet: Wer Jesus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebest doch verloren. Und das ist das Geheimnis von Weihnachten. Das ist der tiefste Sinn von Weihnachten. Jesus möchte in dir und in mir geboren werden. In unseren Herzen will er geboren werden. Nicht in Bethlehem, dass wir schöne Weihnachten feiern und mal mit einigen frommen Besinnungen uns daran erinnern. Nein, er will in unser Herz und Leben, in unsere Herzen kommen. Und genau das bedeutet Weihnachten. In einem anderen schönen alten Weihnachtslied heißt es: Komm, ach komm ins Herz hinein, lass es deine Krippe sein. Jesus will in unser Herz und in unser Leben kommen. Das also bedeutet ein persönliches Weihnachten erleben. Und das habe ich erfahren. Und darum sehe ich jetzt die Geburt von Jesus mit anderen Augen. Jetzt ist Weihnachten ein persönliches Weihnachten für mich. Ein anderes, eine neue Lebensmitte finden. Jeder Mensch, jeder von uns sehnt sich doch im tiefsten seines Inneren nach Ruhe, nach Frieden, nach Ausgeglichenheit, nach einem Halt für unser Leben. Wir sehnen uns nach einer Lebensmitte. Viele Menschen unternehmen große Anstrengungen, um diese Lebensmitte irgendwie zu finden. Yogakurse sind sehr beliebt, aber es gibt auch noch viele, viele andere, die verschiedensten Angebote zur Lebenshilfe und um irgendwie Stabilität ins Leben zu bringen. Ich will das gar nicht jetzt alles kritisieren. Aber eines steht fest, das Entscheidende können uns diese Dinge nicht geben. Das Entscheidende können wir in uns selber, in uns nicht finden. Stellen wir uns einmal einen Seefahrer vor, der mit seinem Schiff unterwegs ist und er gerät in einen Sturm. Und was tut dieser Seefahrer? Er nimmt den Anker und wirft ihn ins eigene Boot. Das wäre töricht, nicht wahr? Wieso den Anker ins eigene Boot werfen? Kann er mir da was nützen? Kann ich im eigenen Boot Hilfe und Halt finden? Ganz sicherlich nicht. Aber so sind wir, wenn wir die Lebensmitte in uns selber suchen. Der Kirchenvater Augustin dagegen hat gesagt: Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet, Gott in dir. Wer Glauben wagt, der macht sich fest in Gott. Der findet in ihm eine neue Lebensmitte. So wie dieses Bild, es hier ausdrückt. Hier sehen wir auch ein Schiff, was unterwegs ist auf dem Meer. Und es hat den Anker ausgeworfen. Aber es hat ihn ausgeworfen und verankert in festem Grund, außerhalb von sich selbst, in festem Grund. Das ist der Anker, der wirklich hält, der das Schiff wirklich hält, auch wenn der Sturm daran zerrt. Vor einiger Zeit wurde in Berlin eine Jugendstudie vorgestellt. Sie ist überschrieben Jugend und Corona. Eine Studiengruppe hatte sich im Auftrag der Bundesregierung damit beschäftigt, wie sind Jugendliche mit der Corona-Pandemie klargekommen? Wie sind sie klargekommen mit den Herausforderungen durch diese schwierige Situation? Der Autor der Studie ist der anerkannte Sozialwissenschaftler Simon Schnetzer. Und ein interessantes Ergebnis dieser Studie ist: Jugendliche, die bewusst glauben, kommen viel besser mit den Folgen der Corona-Krise zurecht als Jugendliche, die diesen Glauben nicht haben. Sie haben mehr Stabilität, weniger Zukunftsängste, weniger Sorgen. Ich fand das doch bemerkenswert und erstaunlich, dass eine säkulare Jugendstudie, war ja nicht eine Studie im Auftrag von Kirchen oder von Christen, dass eine säkulare Studie, eine wissenschaftliche Studie zu dem Ergebnis kommt: Jugendliche, die einen Glauben haben, kommen besser mit der Krise zurecht als die, die ihn nicht haben. In der Studie heißt es wörtlich: Ein starker Glaube scheint ein hohes Ausmaß von Zukunftsvertrauen und Widerstandsfähigkeit gegenüber den Unsicherheiten, Veränderungen und Widrigkeiten der Corona-Pandemie mit sich zu bringen. Und Simon Schnetzer, der Leiter der Studie, sagt in einem Interview: Hier sind Jugendliche gemeint, die einen starken Glauben haben, die also ihren Glauben bewusst leben. Und ich bin sicher, was hier von Jugendlichen gesagt wird, das gilt genauso für Menschen auch in anderen Altersstufen ihres Lebens. Das gilt genauso für Menschen im mittleren Lebensalter, für junge Erwachsene, für junge Eltern, für Menschen, die älter werden, für alt gewordene Menschen. Es gilt für jeden Menschen. Und es gilt auch nicht nur für die Pandemiesituation mit all ihren Herausforderungen, sondern denken wir an die vielen neuen Herausforderungen, die wir seitdem schon wieder erlebt haben. Den Krieg in der Ukraine, die Inflation, die Situation im Iran, die auch hier viele Menschen beunruhigt und vieles andere mehr. Unsicherheiten, Veränderungen, Widrigkeiten, die gibt es auf vielfältige Weise. Und es ist erstaunlich zu hören, Menschen, die einen Glauben haben, kommen besser damit zurecht. Glauben wagen bedeutet, einen Halt und eine neue Lebensmitte finden. Noch eines: eine neue Gemeinschaft spüren und erleben. Die Corona-Krise hat uns ja auch gezeigt, wie sehr wir Menschen Gemeinschaftswesen sind, wie sehr wir Gemeinschaft brauchen. Besonders ältere und alleinstehende Menschen haben das erlebt, mussten das erleben, haben unter der Krise gelitten, weil sie einsam waren und manche sind einsam gestorben und ich glaube, da sind auch Fehler gemacht worden. Aber auch Jüngere merken, dass ihnen die sozialen Kontakte gefehlt haben, denn wir Menschen eben, wir sind Gemeinschaftswesen. Aber durch den Glauben an Jesus spüren und erleben Menschen eine neue Gemeinschaft. Jesus hat gesagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Für Menschen, die zum Glauben kommen, ist das etwas ganz Wertvolles zu erleben. Hier sind Menschen, mit denen kann ich offen über meine Situation sprechen. Da muss ich mich auch nicht erst groß entschuldigen, wenn ich mal über Probleme rede. Und wir können miteinander beten, was für ein Geschenk. Und genauso mit Menschen, die vielleicht noch nicht glauben, aber auf der Suche sind nach Gott und nach Jesus. In unserer Gemeinde, wir sind ja in der FEG in Dillenburg, gibt es viele Hauskreise und Kleingruppen. Das ist eine von vielen, steht hier symbolisch dafür. In der Corona-Krise war das nicht immer leicht, die Gemeinschaft zu pflegen. Und viele haben das vermisst. Und es gab Gruppen bei uns, die haben in der Corona-Krise dann Zoom-Treffen gemacht. Nun brauche ich bestimmt nicht groß zu erklären, was sind denn Zoom-Treffen. Und manche wird sagen: Naja, also gut, dass das vorbei ist. Ja, ich verstehe das gut. Aber ich muss sagen, die Gruppen, die sich so über Bildschirme, über Internet getroffen haben, wo man auch noch ein Bild vom anderen vor Augen hatte, wo man sich, da konnte man sich austauschen, trotz allem, trotz aller Einschränkungen, und konnte Anteil nehmen und konnte aussprechen, was einen da im Moment beschäftigt, und konnte miteinander und füreinander beten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, die Gruppen, die solche Treffen dann per Zoom gemacht haben, die sind deutlich besser damit klargekommen, als die Gruppen, die einfach dann irgendwie gesagt haben: Naja, wir können uns jetzt nicht mehr treffen, dann lassen wir es halt sein und warten, bis es wieder geht. Menschen brauchen jemand, mit dem sie sich offen austauschen können. Wir brauchen Gemeinschaft, sind wir nochmal bei dem Stichwort. Und Menschen wollen aneinander Anteil nehmen und können miteinander beten. Und in solchen Gruppen und hier in der Gemeinde gibt es mit Sicherheit auch manche und viele solcher Gruppen. Wir können uns austauschen, wir können auch über die persönlichen, alltäglichen Dinge reden. Das ist großartig. Durch den Glauben spüren Menschen und erleben Menschen eine neue Gemeinschaft. Und ich habe noch einen letzten Punkt. Wahre Weihnachtsfreude erleben. Auch das ist etwas, was wir gewinnen, wenn wir Glauben wagen. Wahre Weihnachtsfreude. Als Jesus geboren wurde, da erschienen die Engel den Hirten auf den Feldern von Bethlehem und sie verkündigten: Siehe, ich verkündige euch große Freude. Ich verkündige euch große Freude. Bei uns wird es vielleicht heißen: Sieh, ich verkündige euch große Probleme. Da hätten wir genug zu erzählen. Aber die Engel haben gesagt: Siehe, ich verkündige euch große Freude. Große Freude mitten in einer Welt, die auch damals zerrissen war, zwischen den Völkern und Volksgruppen, zwischen Arm und Reich, zwischen Stadt und Land. Große Freude über ein Ereignis, das irgendwo in einem kleinen Dorf in Israel geschehen ist. Große Freude, denn euch ist heute der Retter, der Heiland geboren. Im Radio bei HR Info hörte ich morgens folgende Meldung, war kein Scherz, sondern folgende Meldung. Es gibt in Hessen einen Millionär, aber er weiß es noch nicht. Er hat im Lotto gewonnen, inklusive Jackpot hat er 3,9 Millionen Euro gewonnen. Aber er hat sich noch nicht gemeldet. Wenn er diese Nachricht hört, dann soll er sich melden. Es gibt viele Millionäre hier in Mademühlen. Es gibt viele Millionäre hier auf dem Westerwald und im Landkreis und im ganzen Land. Aber sie wissen es noch nicht. Sie haben den größten Schatz gewonnen, Gottes Sohn, und allen Mademühlenern sagt Gott: Ich habe große Freude für dich, denn der Retter ist auch für dich geboren. Die Menschen brauchen nur einen, der es ihnen sagt, und darum geht es. Wir können diejenigen sein, die es weitersagen, durch unser Leben, dadurch, dass wir glaubwürdig sind. Keiner von uns ist vollkommen, müssen wir auch nicht sein, aber im Großen und Ganzen wollen wir und versuchen wir ja auch, glaubwürdig zu sein. Und dann haben wir auch Gelegenheit, hier und da mal etwas zu sagen von dem, was uns viel bedeutet. Aber eines bleibt noch. Menschen müssen das Geschenk auch in Empfang nehmen. Wir müssen das Geschenk abholen. Das heißt, wir müssen Glauben wagen, vielleicht neu Glauben wagen. Gott hat sein großes Ja schon zu uns gesprochen. Nun darfst du Ja zu ihm sagen. Wenn Gott dich heute Morgen neu angesprochen hat, dann möchte ich dir Mut machen zu beten. Einfach da, wo du bist, auf deinem Platz, bete in deinem Herzen und sage Gott, was du denkst, was du empfindest. Sage ihm, dass du neu Glauben wagen möchtest und bitte ihn, in dein Herz zu kommen. Und bete: Herr, schenke mir neu den Glauben, den ich vielleicht mal hatte, den ich vielleicht verloren habe, oder den Glauben, von dem ich manches wusste, aber den ich nie in meinem Leben wirklich ernsthaft gelebt habe. Und hilf mir auf dem Weg mit dir. Wenn wir Glauben wagen, dann werden wir reich beschenkt und dann können wir Weihnachten neu erleben. Und das wär's doch. Gott segne uns. Amen.